Hey Janine, ich gehe gerade die Kommentare von einem meiner letzten Posts bei Instagram durch. Da hatte ich das Thema Einspringen thematisiert und also die Diskussion könnte nicht weiter auseinandergehen, als sie es tut. Deswegen würde mich mal total interessieren, was sagst du denn dazu? Einspringen ja oder nein? Lass doch vielleicht mal im Podcast drüber sprechen.
Oh, Vanessa, ein heiß diskutiertes Thema. Ich habe da unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bin pro und contra einspringen. Es hört sich jetzt ein bisschen konfus an, aber ja, wir reden drüber. Einspringen in der Pflege, ein Thema, das bei vielen Pflegekräften gemischte Gefühle hervorruft. Einerseits ist es notwendig, aber andererseits haben wir auch oft Stress damit. Es geht mit Überlastung einher. Aber warum ist das Einspringen wichtig? Wie können wir es positiv betrachten? Und was sollten wir keinesfalls tun? Da habe ich Vanessa da und die brennt schon, glaube ich, mit mir über dieses Thema zu reden.
Ja, hallo, erstmal in die Runde. Ich würde da direkt mit einem gestreckten Bein ins Thema springen. Ich muss ganz am Anfang schon mal sagen, dass das ja aus der Position heraus ist, dass ich selber Pflegekraft bin und eben nicht im Management bin, wo die Sichtweise sicherlich noch mal eine andere ist. Janine, du kennst ja die andere Seite auch und kannst da dann bestimmt auch noch mal einen anderen Blick drauf werfen. Aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ich persönlich kein Fan vom Einspringen bin. Einfach, weil die Menschen, die in der Pflege arbeiten, grundsätzlich meist schon überlastet sind und zusätzliche Dienste das ja einfach nur noch potenzieren und nochmal verstärken, die Überlastung. Und weil so ein System gestützt wird, welches ich nicht für richtig erachte. Also so sieht man quasi nicht von außen, dass wir einen Pflegemangel haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben und wir einfach mehr Kräfte brauchen und da was unternommen werden muss, wenn wir es halt aus unserem Kreis heraus immer wieder kompensieren und diese Lücken stopfen.
Jetzt haben wir aber ein sehr dynamisches Arbeitsfeld. Das ist ja klar. Wir haben Patienten, Klienten, die unerwartet auch einfach unsere Hilfe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, brauchen. Und wir haben natürlich auch ein Team und KollegInnen, die ausfallen können, die krank sein können, so wie wir auch. Das ist völlig legitim.
Richtig.
Aber deswegen muss ja die Versorgung trotzdem sichergestellt sein.
Ja, genau.
Was ist in deinen Augen ein guter Weg, um zu sagen, okay, ich kann meine Mitarbeitenden schützen, aber ich kann auch natürlich die mir Anvertrauten schützen in dem Fall.
Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Die Sache, die ich selber von meinem Arbeitgeber kenne, ist, dass man eine Einspringen- oder auch Umspringpauschale bekommt. Also die Leute, die entweder wirklich aus dem Frei heraus angerufen werden, bekommen halt eben Summe X. Genauso, wenn man einen Dienst tauscht oder auch wenn man auf andere Stationen bei uns im Haus geht, dann bekommt man dafür Geld, was eben einfach nochmal ein finanzieller Anreiz ist und sich die Leute, glaube ich, so nochmal ganz anders überlegen, ob sie eben einspringen oder umspringen möchten. Also da kann ich auf jeden Fall aus meiner Sicht sagen, ich springe nach wie vor nicht ein, aber das Umspringen zum Beispiel fällt mir so wesentlich leichter und so gehe ich dann auch gerne auf andere Stationen, helfe da mal aus oder wechsle eben auch meinen Dienst. Und auf der anderen Seite, wenn ich das aus der Managementbrille her betrachte, würde ich sagen, es gibt ja die Mitarbeitenden, die immer Ja sagen, die immer da sind, vielleicht auch sogar in 100% arbeiten. Und dass man nicht immer dieselben Leute fragt, genau diese Personen, die einfach gefühlt schon immer da sind und eben immer Ja sagen, sondern dass man da auch ein bisschen die Leute mit ins Boot holt, die vielleicht Teilzeit arbeiten oder gerade einen längeren Freiturnus hatten, die sonst gut resilient sind, gut aufgebaut sind und dass man das eben nicht nur auf ein, zwei Personen auf deren Schultern lastet, sondern eben versucht, in das ganze Team auszubreiten und eben auf vielen Schultern verteilt.
Das mit der Vergütung kenne ich auch. Ich kenne auch die Kehrseite davon, indem ich Mitarbeitende kenne, die dann ihren regulären Dienst nicht mehr antreten, aber dafür dann eben diese Dienste, wo sie einspringen dann, weil sie halt
Ah, okay.
in ihren regulären Diensten einfach krank sind,
Ja.
um diese Dienste anzunehmen, bei denen sie einfach mehr verdienen. Das ist so eine Kehrseite der Medaille.
Ja.
Ich kenne eine Klinik, da gibt es sogenannte Joker-Dienste. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Du stellst dich schon zur Verfügung für diesen Tag X, wie so ein Springerpool quasi, dass du außerhalb deines regulären Dienstplanes einfach sagst, zum Beispiel bei einer Teilzeitkraft, die hat vielleicht dann eine Woche frei und die sagt, okay, an dem Mittwoch könnte ich arbeiten. Das ist ein sogenannter Joker-Dienst. Mhm. Du weißt noch nicht, wo du hingehst. Du bekommst aber viel mehr Geld. Ich glaube, die kriegen fast das Doppelte an Stundenlohn, was sie ohne dieses Joker-Dienstes bekommen. Und das finde ich auch eine gute Lösung. Einfach, dass du mental schon darauf vorbereitet bist. Ich könnte da angerufen werden, um arbeiten zu müssen, so ungefähr, weiß aber noch nicht wo.
Ja.
Also
ja.
Das ist auch was. Das, was du angesprochen hast mit diesem Management, das ist unfassbar wichtig, weil ich finde oder ich sehe auch immer noch ganz viele Dienstpläne, die einfach nicht personalorientiert geschrieben sind.
Hm.
Da ist zum Beispiel freitags ein Spät, montags ein Früh, freies Wochenende oder viele Wechsel drin und sowas. Und ich finde, auch ein flexibler Dienstplan und eine verständnisvolle Führungskraft kann dazu beitragen, dass das Einspringen weniger als Belastung gilt. Und ich finde auch eine gute Kommunikation im Team zum Beispiel mit anderen KollegInnen, wie du sagst, nicht immer die gleichen,
ja,
sondern dass man sich da vielleicht ein bisschen austauscht, dass man sagt so, hey, ich kann vielleicht einen Dienst von dir übernehmen, wann anders, und du springst dafür ein oder so,
ja,
dann ist das auch nochmal was anderes.
Ja, auf jeden Fall. Ein Punkt, der mir auch gerade noch eingefallen ist, dass direkt ein Frei angeboten wird.
Mhm.
Wenn man eben anruft und sagt, kannst du morgen arbeiten kommen, dass man eben auch gleich sagen kann, dafür brauchst du Dienstag deinen Spätdienst nicht machen, den würde ich dir dann dafür streichen, oder welcher Dienst wäre dir lieb, dass wir den dann streichen. Da weiß ich zum Beispiel, dass bei mir das Weihnachten mal ein Fall war. Ich bin vor Weihnachten eingesprungen aus dem Frei, weil ich dafür dann Heiligabend zu Hause bleiben durfte. Das war natürlich eine absolute Win-Win-Situation in dem Fall für mich. Und also ich glaube eben auch für alle anderen, weil der Dienst war somit dann regulär besetzt und ich brauchte halt eben an diesem Feiertag nicht kommen. Was mir natürlich sehr zugesagt hat. Und ich glaube, da hat man direkt, wenn man eben diese Anfrage an den Mitarbeitenden stellt und eben gleich in der Hinterhand hat, hier, ich gebe dir dafür aber auch Tag XY frei, finde ich das auch gut.
Ja.
Weil dann wären wir ja auch bei dem Thema wieder, dass die Menschen genügend Erholung bekommen, sich genügend Pausen gönnen können. Das wäre damit ja quasi ja ein bisschen mehr gesichert, dass das dann noch passiert.
Ja. Und wir sind auch wieder bei diesem Thema, und das kennen wir auch aus ganz vielen anderen Bereichen in der Pflege, Anerkennung und wertschätzend, weil ich finde, wenn du immer angerufen wirst, ich benutze absichtlich das Wort immer,
ja,
wenn du immer angerufen wirst und dann nicht Nein sagen kannst, weil du es nie gelernt hast, obwohl du gar nicht einspringen kannst, es aber trotzdem tust, dann kann das frustrierend sein.
Auf jeden Fall.
Und da ist so Anerkennung, Wertschätzung, ne, wie du sagst, monetärer Anreiz, ein Tag frei, einfach vielleicht auch mal zu sagen so, nee, Vanessa, du bist die letzten 3 Male schon eingesprungen. Ich möchte diesmal nicht, dass du noch einspringst, weil du hast halt wieder 12 Tage am Stück.
Ja.
Und dann ist es auch meine Verantwortung als Führungskraft, zu meiner Führungskraft zu gehen und zu sagen so, hey, die Vanessa ist immer eingesprungen, ich habe niemanden anders. Welchen Step können wir gehen, dass wir eine Lösung dafür finden? Auch das muss da einfach stattfinden.
Richtig. Ja, genau. Finde ich auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, den du da gerade ansprichst. Weil zur Not, wenn das einfach nicht möglich ist, dass Personal das kompensieren kann und möchte, dann müssen natürlich andere Schritte gegangen werden. Und dann müssen in dem Fall im Krankenhaus eben Betten reduziert werden. Und dann muss zeitweise gesperrt werden, weil sonst gehen wir natürlich über in gefährliche Pflege. Wir können natürlich nicht auf gewissen Stationen da 30 Patienten und Patientinnen liegen haben und eine Fachkraft soll die versorgen. Da sind Fehler vorprogrammiert.
Mhm.
Und dann muss man eben sagen, dann muss das für einen gewissen Zeitraum reduziert werden.
Ist natürlich im Krankenhaus möglich, in der Langzeitpflege oder wenn wir über die ambulante Pflege sprechen, dann natürlich nicht.
Nee, genau.
Aber auch da weiß ich es von Mitarbeitenden, die wenig Personal haben, wenn es zu Engpässen kommt, gerade auch in der Pandemie ganz großes Thema gewesen,
ja,
dass sie an der Versorgung was verändern. Also, dass sie das auch klar kommunizieren, dass sie niemanden dabei gefährden, dass sowas wie aber Haare waschen oder duschen anders ausfällt. Also die PatientInnen, Klientinnen haben das Recht dazu, natürlich die Haare gewaschen zu bekommen. Die zahlen ja auch dafür, gerade in der ambulanten Pflege, ne?
Ja.
Das sind ja Leistungen, die abgerechnet werden, aber es findet halt anders statt.
Ja, genau.
Oder man bindet Angehörige mit ein in so einem Engpass, weil es nichts ist, was das Leben bedroht.
Richtig, richtig. Das kenne ich natürlich auch, dass dann andere Prioritäten gesetzt werden und dass dann so eine Sachen, wie du es eben gerade gesagt hast, mit dem Haarewaschen dann vertagt werden müssen, verschoben werden müssen oder eben auch von anderen Personen dann getragen werden. Ich finde generell, dass da Kommunikation, wie eigentlich ja überall im Leben, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man auch von der Management-Ebene dann hört, so, wir haben jetzt hier gerade Engpässe, die nächsten, keine Ahnung, 2 Wochen werden hart, weil es sind viele krank oder es ist gerade Urlaubszeit oder dies, das, jenes, dass man darüber einfach erstmal schon mal informiert ist und dass man weiß, dass es vielleicht auch erstmal nur ein gewisser Zeitraum ist, in dem es jetzt eng wird und dass man dann wie im ambulanten Bereich wirklich zusieht, dass man andere Menschen, in dem Fall dann die Angehörigen oder Zugehörigen, einfach mit einbindet und dann eben sagt, wir haben hier einfach einen Fachkräftemangel. Also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass der in ganz Deutschland und auch in ganz vielen europäischen Ländern und anderen Ländern weltweit ein Mangel besteht, dass wir eben einfach so Ressourcen etwas anders nutzen müssen und somit Familie dann ein bisschen unterstützt. Also ich habe zum Beispiel, meine Oma war Anfang des Jahres in der Kurzzeitpflege. Sie wird sonst zu Hause versorgt und da war sie dann eben 4 Wochen dort. Und da war ich auch ganz regelmäßig da und habe mit unterstützt, weil ich ja auch selber die Situation kenne. Und ich hatte ja die Zeit und ich war ja auch da. Und alles, womit ich mich gut gefühlt habe und meine Oma, das haben wir dann eben zusammen gemacht, damit das eben die Fachkräfte dort nicht machen müssten und ihre Zeiten eben anderen Menschen dann zukommen lassen konnten.
Mhm. Ja, ist also eine unfassbar wichtige Ressource, sind auf jeden Fall pflegende Angehörige. Also das muss man hier auch nochmal ganz klar betonen.
Ja, definitiv.
Ja, ich finde auch wertschätzend, wenn zum Beispiel, also ich war ja in der Führung, das hast du ja auch schon mal angesprochen gerade, und wenn wir Engpässe hatten und die PDLs das wussten, dann sind die auch in dieser Zeit der Engpässe auf Station gekommen, haben gesagt, hey, wie geht's, wie sieht's morgen aus? Also die sind persönlich vorbeigekommen, haben den Dienstplan angeguckt, braucht ihr noch was von anderen Stationen oder wie können wir euch noch unterstützen? Und auch das ist Wertschätzung.
Ja.
Weil wenn meine Führungskraft oder eine PDL auf die Station, auf den Wohnbereich kommt und sagt so, Leute, wie geht's euch eigentlich? Und bringt vielleicht auch noch mal eine Packung Eis vorbei oder Gummibärchen oder irgendwas, dann ist das noch mal was ganz anderes, als wenn die Mitarbeitenden einfach sagen und denken, ja, die da oben oder die da unten sitzen ja nur an ihrem Schreibtisch und wissen gar nicht, was hier los ist.
Ja, genau, man fühlt sich halt auch einfach gesehen mit dem Problem, ne?
Ja.
Das ist eben nicht nur über dieses, man schreibt dann vielleicht eine E-Mail, mein Dienst war heute ganz schlimm und kümmern Sie sich darum, sondern man hat die Person vor Augen, man kann im direkten Gespräch nochmal was sagen und ich finde das auch, dass es ganz wichtig ist. Ebenso wie, das haben wir noch gar nicht angesprochen, feste Ausfallpläne oder Konzepte, auf die man zurückgreift, wenn es eben zu einem Ausfall kommt.
Mhm.
Oft ist es ja zum Beispiel so, dass man mit anderen Stationen sich untereinander aushilft, dass man dort dann zum Beispiel als erstes fragt, wie ist eure Besetzung? Könnt ihr vielleicht jemanden abgeben für den Tag oder vielleicht auch zeitweise unterstützen? Bei mir ist das ja, ich sag mal, wie so eine Doppel-, also es sind 2 Stationen, aber ein Personalpool. Und da wird dann auch hin und her geschoben auf den Stationen, intensiv IMC. So wie es dann eben passt. Und ja, dass es einfach eben auch feste Ausfallkonzepte gibt und man weiß, an wen man sich wann wenden kann, welche Maßnahmen greifen, um das zu kompensieren. Und da sollte eben das Anrufen eines Mitarbeitenden außen frei immer der letzte Punkt sein, meiner Meinung nach.
Ja, das sehe ich auch so. Und diese Konzepte, die du ansprichst, die gibt's tatsächlich schon. Also in der Langzeitpflege weiß ich von vielen Einrichtungen und Trägern.
Mhm.
Und auch aus der Akutpflege kenne ich das tatsächlich, dass es zum Beispiel bereichsübergreifende Leitungskräfte gibt, die 3 oder 4 Stationen teilweise leiten, haben auf jeder Station ihre stellvertretende Leitung. Und die Mitarbeitenden sind auf allen 4 Stationen zum Beispiel geplant und eingesetzt. Also die kennen auch alle 4 Stationen. Also in dem Beispiel sind es jetzt 4 Stationen, ne?
Ja.
Die kennen auch alle 4 Stationen. Das ist in der Pädiatrie zum Beispiel so gewesen. Und wenn auf einer Station eine ausgefallen ist und die eine Station überbesetzt war, je nach Belegung auch, ne? Also es hat ja auch eine gewisse Dynamik.
Ja, richtig.
Wie ist es belegt? Wie hoch ist der Pflegebedarf? Wie?
Ja, und nicht nur eine gewisse Dynamik. Das ist ja wirklich von Stunde zu Stunde teilweise ja unterschiedlich, ne?
Ja. Genau. Und da war es auch so, dass dann zur Morgenversorgung oder zum OP einschleusen oder wie auch immer, weil bei den Kindern muss ja da immer eine Fachkraft dabei sein, ne? Nicht so wie bei den Erwachsenen.
Ja.
Dass das auch Fahrdienste zum Beispiel übernehmen können, wenn.
Ja, richtig.
Keine Prämedikation vorhanden ist oder so. Dann war das bei den Kindern immer so, muss Fachkraft mit. Und Die sind rotiert auf diesen 4 Stationen. Die kannten das komplette Team. Es gab auch Team-Events und Team-Maßnahmen von allen 4 Stationen.
Ja.
Und dann war das wie eine große Station mit 4 Fachbereichen. Und dann war das auch weniger schlimm,
ja,
als wenn man sagt,
genau,
du musst jetzt da und da. Und ein noch wichtigerer Punkt, den ich finde, und das habe ich sehr häufig leider mitbekommen, und du kennst es bestimmt auch, wenn Mitarbeitende von anderen Stationen kommen oder wir auf andere Stationen gehen oder ich gegangen bin, dann möchte ich von dem Team auch so aufgenommen werden.
Ja.
Ich weiß nicht, wo alles ist. Ich weiß auch teilweise die Struktur der Station nicht. Und da möchte ich nicht, ich sag das jetzt bewusst, angekackt werden,
ja,
wenn ich
ja
das dritte Mal was frage oder wenn ich vielleicht auch einen Fehler gemacht habe oder was vergessen habe.
Ja, also das gehört für mich auch einfach zum guten Miteinander, wenn man bei einem, also wir haben alle denselben Job, wir sind alles Kollegen und Kolleginnen und da gehört das für mich einfach mit dazu. Habe ich zum Glück so auch noch überhaupt nicht erlebt, dass wenn ich auf fremden Stationen eingesprungen war, da ausgeholfen habe, wurde ich eigentlich immer mit offenen Armen empfangen und eher das komplette Gegenteil, dass auch wirklich aus dem Team heraus nochmal gesagt wird, danke, dass du hier bist, danke, dass du uns da unterstützt und auch immer versucht wurde, dass ich keinen eigenen Bereich übernehmen muss oder nur quasi die leichtesten Fälle, die auf der Station liegen. Also da hat man schon wirklich versucht, da nochmal so ein Bonbon an denjenigen zu geben, der jetzt eben da einspringt. Das gehört für mich einfach mit dazu, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass das natürlich nicht überall gelebt wird. Das ist mir natürlich auch klar.
Nee. Ja, das ist halt wieder ein Appell auch an die Führungskräfte, einfach auch gut und transparent mit den Teams umzugehen und zu sagen, hey, morgen kommt von Station oder vom Wohnbereich XY jemand, dass sie sich einfach auch darauf einlassen können, dass sie vielleicht doch in der Übergabe warten, bis der dann da ist oder die dann da ist, weil er oder sie vielleicht genau um 5:30 kommt und die fangen aber schon um 4:55 mit der Übergabe an, obwohl die es gar nicht müssten. Also, dass man da einfach ein bisschen guckt.
Ja.
Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist so dieses Thema Selbstfürsorge, Grenzen setzen. Also es gibt ja viele KollegInnen bei uns, die wirklich nicht Nein sagen können. Die sagen das ja auch. Also da kriegen wir auch ja sehr, sehr häufig Nachrichten auf den sozialen Kanälen darüber.
Ja.
Ich musste, ich kann nicht.
Das Pflichtgefühl ist da ja sehr, sehr, sehr groß. Ja, das treibt ja viele an, über ihre eigenen Grenzen zu gehen.
Ja, ich sage immer, wenn du dieses Telefonat gleich mit einem Ja beantworten kannst, dann sag's.
Ja.
Weil wenn du das möchtest und wenn du das fühlst und wenn du dich auch ausgeschlafen und erholt fühlst, dann mach's, dann sag's. Wenn du aber überlegen musst oder erstmal 3 Gründe dir einfallen, warum, ne, ach, ich muss doch zum Arzt und eigentlich hätte ich mit meinem Kind und so, dann mach's nicht.
Ja.
Dann mach's nicht. Also das ist so
ja
mein Appell. So, wenn ich mein Privatleben umschieben muss dafür, was ich geplant habe, weil es mein erholungsfrei auch ist, dann läuft es nicht richtig, finde ich.
Man muss, glaube ich, sich auch immer wieder vor Augen halten, dass man das immer eine gewisse Zeit machen kann. Man kann dann viel arbeiten, man kann viel einspringen, viel kompensieren. Aber irgendwann klappt das dann nicht mehr. Und wenn man dann komplett wegbricht, weil man zum Beispiel an einem Burnout erkrankt, dann fehlt ja diese komplette Stelle auf Station. Und dann werden wiederum die KollegInnen dann getrieben, einzuspringen und das zu kompensieren. Also das hilft im Endeffekt ja niemanden, wenn man komplett ausbrennt. Schon alleine deswegen sollte man da immer auf seine eigenen Grenzen hören. Und auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist halt auch einfach nicht verpflichtend.
Mhm.
Dein Dienstplan, der steht, der geschrieben ist, der so abgenommen wurde, der ist verpflichtend und man muss nicht einspringen. Ich bin manchmal nicht ganz sicher, dass alle wissen, dass sie dieses Recht haben, auch einfach Nein zu sagen. Und da vielleicht eben auch nochmal in die Richtung Management-Ebene. Es ist natürlich da nicht sonderlich förderlich, wenn man dann am Telefon zu hören bekommt, nachdem man Nein gesagt hat, ach, ja, naja, dann müssen die halt jetzt sehen, wie sie hier klarkommen. Und ja, es wird ein schlimmer Dienst.
Du warst die letzte Chance, du warst die letzte Chance, du warst meine letzte Chance. Ja.
Richtig, genau. Dass man halt eben auf diese moralische Ebene und dieses moralische, diese Verpflichtung da halt einfach außen vor lässt. Und dann eben einfach sagt, hey, ich weiß, einspringen, das ist nicht so toll und dies, das, jenes. Aber dass das, also dass sich die Leute eben auch einfach trauen, Nein zu sagen.
Ja.
Dass man eben dann weiß, danach ist einem niemand böse und da wird man nicht für bestraft, sondern das ist absolut okay. Und es werden dann eben einfach andere Lösungen gefunden.
Ja, ganz genau. Es gab doch diesen Bericht, war es die TK oder war es die Barmer mit?
Ich weiß nicht, welchen Bericht du meinst.
Es gibt doch immer diesen großen, alle 3 Jahre diesen großen Bericht, wie krank gehen zum Beispiel Pflegekräfte zur Arbeit und was kostet das die Unternehmen und so.
Ach so, ja, genau. gibt es von den verschiedensten Unternehmen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es von der TK, also von der Technikerkrankenkasse, diesen Report auch regelmäßig gibt.
Mhm.
Kann aber auch sein, dass es Barmer und AOK, also dass alle das irgendwie anbieten. Die haben ja schließlich die Daten, wer wann sich wie oft krank meldet und nicht da ist.
Ja.
Ja, aber du wolltest da weiterreden?
Nee, einfach mal reingucken. Also googelt da gerne mal danach und schaut mal da rein. Also wir wollen euch das Einspringen hier auch nicht ausreden oder auch an alle, die jetzt Führungskräfte sind. Ne? Es geht nicht darum, das Einspringen auszureden. Ich finde sogar, dass man auch eine gewisse Haltung gegenüber des Einsprings haben kann, um zu sagen so, hey, das ist nicht nur eine lästige Pflicht, sondern auch eine Chance einfach fürs Team. Ne? Wenn man sich austauscht untereinander, wenn man aber auch klar seine Grenzen kommuniziert und da auch auf Verständnis stößt. Weil wenn es dann so ist, dass man sagt, oh, die Vanessa springt hier nie ein und immer muss die, ich sag jetzt einfach einen Namen, Julia,
ja,
dann ist Julia immer die, die die Gute ist und die Vanessa immer die, die die Böse ist. Und das ja kann nicht sein, weil jeder hat seine privaten Gründe dafür. Das ist einfach so.
Ich denke auch, dass es nochmal ganz wichtig zu betonen ist, dass es viele Dimensionen hat und viele Ebenen hat, dieses Thema. Und eben einfach nicht nur dieses ist, Person XY ist krank und jetzt frage ich wen anders und die kommt dann, sondern dass es da wirklich vieles zu beachten gibt an den verschiedensten Stellen. Und ich denke, dass wenn man da ein gutes Konzept hat und eine gute Kommunikation hat, dann kann man dem Thema auf jeden Fall auch voll okay entgegengehen und dann muss man das halt eben nicht so schwarz oder weiß betrachten.
Ja.
Das, also ich kann da auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, meine Haltung wissen meine Kolleginnen, das weiß meine Leitung und ich werde wirklich zum Beispiel auch sehr, sehr wenig gefragt, ob ich einspringen kann. Würde aber auch behaupten, dass es generell bei uns so viele Konzepte gibt und so viele andere Möglichkeiten, die als erstes ergriffen werden, dass generell wenig eingesprungen wird. Also eingesprungen werden muss, sagen wir es mal so, weil eben erstmal andere Lösungen gefunden werden.
Ja, und ich finde, da kann man auch die beruflich Pflegende mit einbinden, dass man sagt so, hey, gerade in der Langzeitpflege oder in der ambulanten Pflege, dass man sagt so, Leute, wir haben einfach die und die Kapazitäten und die Möglichkeiten.
Ja.
Was schlagt ihr denn vor? Und dann kommen von den Teams manchmal die tollsten Aussagen und die tollsten Ideen, an die wir nicht denken. Aber wir dürfen die Mitarbeitenden auch dazu befähigen, mitzuentwickeln.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, ja, diese Kommunikation, Transparenz und Verständnis, das sind so diese drei Schlagwörter, die ich zu diesem Thema einfach habe. Und ja, wie gesagt, mitentwickeln lassen. Das ist bei allen Themen so.
Ja, richtig.
Weil Pflege ist ja nicht nur ein Empfänger der Dinge, die denen zugeworfen werden, was zu tun ist, sondern wir können ja auch Pflege mitgestalten, mitentwickeln.
Ja, es ist einfach ein großes Miteinander und das sollte es eben bei diesem Thema genauso sein, dass wirklich alle Beteiligten, genauso wie dann eben die Bewohnenden im Pflegeheim oder die PatientInnen im Krankenhaus, dass eben auch die dann wissen, hier ist gerade, ist ein bisschen enger, wir verteilen die Ressourcen ein bisschen anders. Und ich denke auch, dass man so am besten dieses Thema angehen kann.
Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Weißt du das?
Ja, ich mache hier immer die Schlusssätze.
Ja.
Vielleicht solltest du auch mal welche dir überlegen. So richtig schön knackige zum Ende und dann tauschen wir die Rollen und ich sage zu dir, oh, das war ein schöner Schlusssatz.
Vielleicht machst du dann den Anfang, weil ich mache irgendwie immer den Anfang und du machst den Schlusssatz.
Aber du machst den Anfang so gut.
Ja, okay.
Du hast die Latte so hochgesetzt, da weiß ich nicht, ob ich da hinkomme und nicht die Leute dann direkt am Anfang schon enttäuscht sind, weil sie dich nicht mit dem knackigen Einstieg hören.
Nein, das glaube ich nicht. Aber wir gucken mal, vielleicht die Dynamik, ne? Und so die Teamarbeit.
Wollte ich gerade sagen, lasst euch überraschen. Vielleicht ist der nächste Podcast einfach komplett andersrum. Ich mache den Einstieg, du den Schlusssatz.
Genau, aber das wissen wir nicht genau. Und wenn ihr für den nächsten oder übernächsten Podcast einfach Ideen habt von Themen, über die wir gerne sprechen sollen, dann sagt uns Bescheid, schreibt uns auf Insta bei pflegecampus.de gerne eine Nachricht.
Genau.
Und ich würde sagen, wir machen hier den Deckel drauf für heute, ne?
Das machen wir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.